Ich habe noch nie über Sex so offen in dem Podcast
gesprochen. Du hast gar nicht über Sex gesprochen.
Never fuck in a company, oder wie sagt man? Never fuck in a company. Irgendwie durchs KDW schlendern, mir denke, oh, ich hole mir jetzt irgendwie eine geile Tasche. Denke ich mir immer, Mann, das brauchst du doch gar nicht. Ich kam frisch aus einer Scheidung. Ich hatte so die Schnauze voll von Männern.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson!
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich habe gerade wieder so einen Moment, in dem ich gestehe, ich mache mich nackig vor euch, Leute. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich habe heute die wundervolle Anne hier, Dr. Anne Heinz. Unter dem Namen werdet ihr sie wahrscheinlich kennen. Unternehmerin, Musikerin und eine wirklich, wirklich bezaubernde Frau. Unfassbar. Ich freue mich, heute mit ihr hier sein zu dürfen und ich freue mich, dich jetzt interviewen zu dürfen, meine Liebe. Herzlich willkommen bei Hering und Gurke.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die Blumen. Ich fühle mich unheimlich geschmeichelt.
Darfst du?
Danke dir, wirklich.
Darfst du? Ich bin nicht immer so nett. Ich bin eigentlich nicht so nett. Okay. Meine Liebe, ich stelle meinen Gästen immer gleich am Anfang der Sendung und am Ende die gleiche Frage. Ich würde jetzt direkt bei dir damit anfangen. Und zwar wäre meine erste Frage der Fail der Woche.
Und jetzt der Fail der Woche.
Was war dein Fail der Woche? Es kann etwas gewesen sein, was dir passiert ist oder was du beobachtet hast. Was ist so etwas, wo du sagst...
Da mache ich mich jetzt aber gleich nackig.
Yeah.
Wir haben ja gerade drüber gesprochen, worüber wir nicht so sprechen wollen. Und ich wohne seit kurzem in der WG. Und ich habe das große Glück, da wohnen unheimlich intelligente Menschen. Und die haben sich darüber unterhalten, dass das Assad-Regime abgesetzt wurde. Und ich muss leider zugeben, dass das so an mir vorbeigezogen ist, weil ich mich überhaupt nicht mehr mit Politik beschäftige, weil mich das so frustriert hat. Und deshalb habe ich heute früh wieder angefangen, mir so ein bisschen News-Podcasts anzuhören, um mich einfach wieder ein bisschen vorzubilden, weil ich das Gefühl hatte, oh Mann, das kann doch nicht sein, dass sowas an dir vorbeizieht. Du hohle Nuss, da musst du jetzt mal Gas geben.
Nee, ich finde das, also sorry to say, ich kann es verstehen, weil irgendwann will man auch irgendwie versuchen, in seiner Bubble zu sein und happy life haben. Und das ist alles so schwer und schwermütig. Also, okay, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist an mir vorbeigegangen, ist es nicht. Aber ja, okay, den Fail lasse ich dir zählen. Also der gilt. So, meine Liebe, also... vielleicht wissen einige meiner Zuhörer ja auch schon Bescheid, manche vielleicht auch nicht. Du bist eigentlich Kinderzahnärztin.
Genau, eigentlich habe ich das mal studiert.
Genau, und du machst auch eine ganz, ganz besondere Art von Zahnmedizin, Entschuldigung. Ich habe mich ja ein bisschen informiert und du hast eine Art, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Disneyland in Zahnarztform für Kinder geschaffen. Ist das richtig so?
Genau, ich habe mir überlegt, was ist eigentlich ein schönes Ambiente für Kinder, damit sie keine Angst haben, weil normalerweise viele Kinder und auch Erwachsene ja Angst vor dem Zahnarzt haben. Und deshalb, als ich mal im Disneyland war und dann gesehen habe, wie die Kinder gestrahlt haben und wie glücklich die waren, da kam mir eigentlich so eine Idee, man müsste ein ganzes Dorf bauen für kranke Kinder. Und die würden dann nicht... ich sag jetzt mal Arztkittel oder Krankenkittel kriegen, sondern die würden Superheldenumhänge tragen oder Superheldenkostüme. Die würden keine Chemotherapie bekommen, sondern Superheldenkräfte. Da gäbe es dann Bio-Essen und ganz gesundes Essen, vielleicht einen Streichelzoo und ein kleines Schwimmbad oder einfach, dass man so, ich bin so eine Öko-Tante, so ganzheitlich wirklich ein Konzept erstellen würde und das in einem wunderschönen Ambiente. Und da so ein Projekt aber ein Milliardeninvest ist, dachte ich mir, okay, beweisen wir doch erstmal, dass das Konzept funktioniert. Glücklicherweise hatte ich da schon studiert und war ausprobierte Zahnärztin und dachte mir, komm, dann fange ich jetzt an mit einer Zahnarztpraxis. Probieren wir es einfach mal. Übrigens, kurzer Spoiler, warum ich mich so verschnupft anhöre. Ich hatte sage und schreibe meine 5. Nasen-OP, ja. Sehe aus wie ein Monchichi und kling leider noch so ein bisschen verschnupft. Deswegen sorry.
Stimmt nicht, du lügst. Sorry. Also du klingst dezent nasal, ja, aber okay, du hast es gerade, aber wie Monchichi, also du siehst so weit weg entfernt von einem Monchichi aus. Du bist bildschön einfach. Du also siehst auch halt, wirklich so aus wie in deinen Stories. Also da ist kein Filter und nichts drauf. Das ist echt heftig, Leute. Ey,
der
ihr
Podcast
müsst,
hier ist der absolute Ego-Buschel, wirklich.
Auf jeden Fall auf ihre Konzerte. Zu dem Thema kommen wir gleich. Sie ist einfach eine Augenweide.
I love
und
you.
Das hast du jetzt aber im kleinen Modell schon gestartet. Und
genau,
funktioniert?
Die Praxis läuft jetzt seit 3 Jahren, glücklicherweise, toi toi toi, hat das alles gut funktioniert. Und ich habe das große Glück, ein tolles Team gefunden zu haben, die mir ganz, ganz viel einfach abnehmen, sodass ich mich da aufs Unternehmertum konzentrieren kann und selber gar nicht mehr so viel Zähne bohre. Denn ganz offen und ehrlich, das war eigentlich auch nie mein Lebenstraum, Zahnärztin zu werden. Ich liebe Kinder, ich liebe Menschen, aber ich stehe viel lieber auf der Bühne und ich entertaine viel lieber und mache meine Zeit irgendwie mit anderen Momenten voll als mit Zähnen. Ne? Und
aber es ist trotzdem toll, dass du neben deiner Passion auch noch das Unternehmerische hast. Und
total, das
so,
macht mir wahnsinnig Spaß. Also Unternehmertum, cool. mit Menschen auch zu arbeiten, macht mir wahnsinnig Spaß. Und ehrlicherweise, die Zahnmedizin ist ja gekommen, weil ich meine Eltern stolz machen wollte. Das hieß immer, entweder wirst du Anwalt oder Arzt. Und dann bin ich zu spät zu einer Infoveranstaltung gekommen und da lief gerade Zahnmedizin. Ich wusste gar nicht, dass das ein extra Studiengang ist. Und dann, wie gesagt, ja, am Wochenende hat man frei. Dachte ich, okay, cool, dann kann ich noch Konzerte spielen. Machen wir das, man verdient nicht schlecht. Und du hast keine Nachtdienste. Ja gut, Jackpot, dann machen wir Zahnmedizin.
Klingt gut.
Ja, klingt gut. War super. Gott sei Dank gemacht.
Hast du durchgezogen. Ja. Und seit wann ist die Musik in deinem Herzen? Seit wann machst du das? Seit wann stehst du auf der Bühne?
Boah, ehrlicherweise stand ich schon als kleines Kind mit der Fernbedienung vorm Fernseher und habe für meinen Papa immer performt. Und das hat uns auch total verbunden. Also ich bin früher im Leistungssport sehr unterwegs gewesen. Ich habe ganz viel Leichtathletik gemacht. Und relativ früh dann den Reitsport für mich entdeckt. Also mein Papa, der hat mich da auch wahnsinnig toll unterstützt und immer am Wochenende auch auf Turniere gefahren. Und da haben wir immer Musik gehört. Und wir waren damals total in dieser Golden Era des Hip-Hop, Missy Elliott, Eminem. Und da haben wir zusammen dann auch die Texte immer mitgesungen. Ich konnte natürlich kein Englisch.
Dein Vater auch?
Mein Vater auch, der ist ein riesen Eminem-Fan. Das war so cool. Und das hat uns total verbunden. Und dann habe ich abends vor dem Fernseher gestanden und mit der Fernbedienung für ihn gerappt und performt.
Cool.
Ja, und das war wirklich so, ist die Musik in mein Leben getreten. Das war immer eigentlich die absolute Priorität.
Und du hast ja eigentlich, also deine ersten musikalischen Schritte waren ja auch im Hip-Hop-Bereich, richtig?
Absolut. Ich glaube, in der Grundschule meinen ersten Song geschrieben. Das war eigentlich auch ein Rap-Song. Der hieß Ich will keine toten Menschen mehr sehen. Immer ein bisschen schwer. Ja, mit der
echt?
Ja, war auch kein guter Song, muss ich ehrlich sagen. Manche Menschen kommen ja mit Talent auf die Welt. Ich gehöre nicht dazu.
Doch.
Nee.
Doch. Ja, okay,
man, nee,
vielleicht nicht, was das Songwriting im Alter sein. Von 11 angeht. So, okay. Weiß ich nicht, aber mittlerweile hast du deine Talente safe
Vielen Dank,
gefunden.
Danke
was redest
schön.
Du da?
Danke dir.
Und seitdem bist du immer der Musik auch treu geblieben.
Immer treu geblieben und immer nebenbei geschrieben. Also ich schreibe einfach wahnsinnig. Nicht gern und kann mich darüber super gut ausdrücken. Ich glaube, ich habe manchmal einfach zu viel Gedanken für einen Kopf und dann bringt mir das ganz viel, das auf Papier zu bringen.
Du hast auch über die Musik, wenn ich das richtig verstanden habe, deinen Mann kennengelernt.
Genau, das war, also ich würde sagen, so der Wendepunkt in meinem Leben. Wenn ich, kann ich kurz ausholen? Ich weiß gar nicht, wie
ich bitte
Zeit
darum.
Okay.
Wir haben also Folgendes, es ist mein Podcast und ich kann machen, was ich will. Das ist so gut. Also ich habe Zeit, hau raus.
Okay, also ihr müsst euch vorstellen, ich komme eigentlich aus einer total bodenständigen Familie. Mein Papa ist Landwirt, also der züchtet Pferde und Kühe. Meine Mutter war Kellnerin. Arbeitet jetzt im Telefonservice. Also wirklich super bodenständig. Wie gesagt, ich wollte die immer stolz machen und habe dann, als ich Zahnmedizin studiert habe, mal so diese High-Society-Welt kennengelernt. Und damals war ich schon mal verheiratet mit einem Zahnarzt.
Hä? Mhm. Du bist doch noch voll jung.
Voll, ja. Das Witzige kommt jetzt noch, der war doppelt so alt wie ich. Und so witzig war das gar nicht. Aber wir haben uns gut verstanden. Das war ein toller Mann. Um Gottes Willen, ich will da nichts Schlechtes sagen. Und der hat mich so in diese shallow, oberflächliche High-Society-Welt so ein bisschen reingebracht. Und ich war davon total geblendet und impressed und dachte so, sorry, ich gewöhne mir das gerade so furchtbar an durch Berlin, dieses Denglisch.
Machen alle.
Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich mich dann nach ein paar Jahren habe scheiden lassen, weil ich einfach gemerkt habe, boah, irgendwie ist das alles nicht echt und das hat keine Substanz und irgendwie entweder man wächst zusammen oder man wächst auseinander und wir sind auseinandergewachsen. Und dann habe ich Martin kennengelernt. Und Martin, also mein Mann, war gerade in der Selbstständigkeit angekommen, total pleite und aber einfach so ein toller Mensch. Also ich sage bis heute, ist der beste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Wow. Und der hat mich so verändert als Mensch. Der hat aus mir, also alle guten Seiten, die ich heute habe, glaube ich, die verdanke ich auch ihm, weil er die total unterstützt hat und mir auch gezeigt hat, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und deshalb bedeutet mir dieser Mensch so unglaublich viel und erinnert mich auch in diesen Momenten, wenn ich wieder so im Luxuswaren verfalle und irgendwie durchs KDW schlendere und mir denke, oh, ich hole mir jetzt irgendwie eine geile Tasche, denke ich mir immer, Mann, das brauchst du doch gar nicht. Und was wird Martin jetzt sagen, ne? Ich werde trotzdem manchmal schwach, gebe ich auch ehrlich zu. Aber der hat mir eigentlich gezeigt, was im Leben wirklich wichtig ist. Und das ist halt einfach nicht das, was du mit Geld kaufen kannst. Ne?
Absolut, absolut. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ich habe damals einen Song gehabt. Und der Song, der war irgendwie noch nicht richtig rund. Und mein damaliger Produzent, Grüße an Fabo Beats an dieser Stelle, obwohl er ein ganz schöner Arsch war, muss man auch ehrlich sagen, hat gesagt, du, da fehlt irgendwie ein männliches Feature. Und dann war ich damals mit Olex Sesh ein bisschen in Kontakt, aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie offen ich hier sein darf, ich glaube, der wollte mich nur rödeln und hat das nicht ernst gemeint. Und dann war Martin
hat
gerade
er?
Zur Auswahl. Nee, um Gottes Willen.
Ja, muss
Gottes
man ja Willen. Fragen, ganz kurz.
Nee, also, Gottes sorry. Willen. Nee, never fuck in a company, oder wie sagt man? Never fuck a company. ja gut, habe ich da natürlich auch versagt bei Martin, muss man auch ehrlich sagen. Auf jeden Fall habe ich dann Martin, der hatte gerade seinen Song Bario draußen mit Zilla. Und dann sagte mein Produzent, guck mal, die Stimme passt total gut zu deiner. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben. Ich habe gesagt, ey, hättest du Bock auf ein Feature? Ja, voll gerne. Und dann ist er mit Flixbus, weiß ich noch, 9 Stunden von Berlin nach Nürnberg gekommen. Und dann sind wir den ersten Abend zusammen feiern gegangen und haben uns direkt verstanden. Denn das Verblüffende ist, Martin ist im selben Krankenhaus geboren wie ich. Meine Oma war schon mit seiner Oma befreundet.
Nein.
Seine Cousine war meine beste Freundin in der Schulzeit. Mein Cousin war sein bester Freund in der Schulzeit. Wir sind 300 Meter voneinander aufgewachsen. Und
aber ihr kanntet euch nicht?
Wir kannten uns nicht. Der Mensch, mit dem ich Musik habe, also professionell Musik habe, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen auf einer professionellen Ebene, ist auch der Mensch, mit dem er angefangen hat, Musik zu machen. Was? Auf einer professionellen Ebene. Also es gibt so viele Koinzidenzen, die uns irgendwie immer wieder Überschneidungen gebracht haben und nie haben wir uns kennengelernt. Er erinnert sich, dass er mich mal gesehen hat, als ich 18 war und mit dem Motorrad bei meiner Oma war und da war er gerade bei meinem Cousin. Daran konnte er sich noch erinnern, ich nicht. Und dann haben wir uns kennengelernt und das war wirklich wie Best Friends von der ersten Minute an. Das waren wir ein Jahr lang, waren wir wie beste Freunde und haben jeden Tag telefoniert und uns totgelacht. Aber das war von meiner Seite auf jeden Fall nicht diese Intention. Nein, da ich kam frisch aus einer Scheidung. Ich hatte so die Schnauze voll von Männern. Hab da null dran gedacht. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich mir einen Mann backen müsste vom Charakter, dann wäre es Martin.
Wirklich?
Ja, 100%. Wow. Also der ist so ein toller Mensch und jeder, der ihn kennt, sagt das Gleiche. Ist einfach der beste Mensch, den es gibt oder gab. Und dann, to make a long story short, haben wir irgendwann auch, weil wir beide pleite waren, ich gerade aus der Scheidung, ich habe nichts mitgenommen, ich wollte einfach nur weg. Und er, wie gesagt, gerade angefangen mit seiner Selbstständigkeit. Und Martin war ein Lebemensch, war kein Sparmensch. Dann haben wir uns zusammen die Kosten geteilt für so Videodrehs und so eine Geschichte. Dann sind wir zusammen nach Mallorca geflogen und da haben wir uns ineinander verliebt. Also er sagt, bei ihm war es schon vorher, aber da habe ich gemerkt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Aber erst nach einem Jahr.
Und dann?
Dann haben wir das gemacht, was Alex Fisch mit mir machen wollte. Glaube ich zu mir, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen.
Aber nein, warum denn, wenn das deine Vermutung war? Ja. Und dann seid ihr auch zusammengekommen?
Das hat auch ewig gedauert, weil ich gesagt habe, ich möchte keine Beziehung. Ich bin überhaupt nicht ready dafür. Ich will mich fokussieren auf meine Karriere. Und Martin hat so um mich gekämpft. Und er war wirklich ein richtiger Gentleman. Und stand nachts vor meiner Tür und Blumen gebracht. Und hat alles, weißt du, und er hatte keine Kohle. Und deshalb an die Männer da draußen heute. Der hatte wirklich nichts, ja. Also echt nicht mal 5 Euro teilweise. Und trotzdem, dann sind wir halt Döner essen gegangen. Aber das war ihm wichtig, dass er trotzdem das dann irgendwie für mich bezahlt hat. Oder dass er immer mir ein gutes Gefühl gegeben hat. Und dass er, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, der Mann muss sich immer für die Frau zahlen. Aber was ich damit sagen will, ist, Maskulinität hat nichts mit dem finanziellen Einkommen zu tun. Überhaupt nichts. Hat einfach mit der Attitude zu tun. Und die hatte er. Und der war einfach ganz toller Mann. Und der hat sich so bemüht um mich, dass ich irgendwann nicht mehr anders konnte, weil ich dachte, Mann, wenn der so kämpft und sich so Mühe gibt, das ist der Mann deines Lebens.
Und dann habt ihr dann auch öfters miteinander Musik gemacht?
Ja, ganz, ganz viel. Also er hat mir, würde ich sagen, auch erstmal Schreiben beigebracht. Er kam ja aus dem Rap-Battle-Kosmos und war ein unglaublicher Schreiber und hat mir erstmal Doppelreime richtig beigebracht, hat mir erstmal Strukturen beigebracht und wie man an ein Songwriting wirklich strukturiert auch rangeht. Und ich würde sagen, ich habe ihn so ein bisschen mehr in die Tonalität reingebracht, was so Gesang angeht. Und wir haben, man muss wirklich sagen, 24 Stunden am Tag miteinander verbracht. Wir konnten nicht ohne einander. Das war wie wirklich ganz, ganz eng. Und jede Minute, in der wir nicht zusammen waren, die hat wehgetan. So eine Liebe war das. Also wir waren wirklich ganz, ganz eng.
Wie lange hat die Liebe gehalten, wenn ich fragen darf? Also ich meine, die Liebe ist ja immer noch da.
Ich weiß, was du meinst, ja. Du meinst dieser Funke. Mhm. Ich hatte, das Witzige, da haben wir auch mal drüber gesprochen, ich hatte nie Schmetterlinge im Bauch bei Martin, nie.
Einfach nur Liebe, richtig innige Liebe.
Ich hatte immer das Gefühl, man sagt ja so, don't search the firework, search for the fireplace. Mhm. Martin war mein Lagerfeuer. Ich habe mich immer bei dem zu Hause und sicher gefühlt. Ich meine, der war über 1,90. Und das ist nie weggegangen. Ich hatte immer das Gefühl, das ist mein Zuhause und das ist mein sicherer Hafen und das ist mein Mensch. Das war nie anders. Dass man vielleicht nicht wie am Anfang, wie Karnickel jeden Tag.
Ja,
Gott, okay. Das ist ein wahnsinniger sexualisierter Podcast.
Ja, was ist sowieso. Nee, keine Sorge. Okay. Keine Sorge, du bist nicht die Erste.
Also, dass das natürlich vielleicht irgendwann weniger wird. Aber auch da muss ich sagen, wir hatten immer eine Passion füreinander und immer eine Leidenschaft.
Und ihr habt euch auch immer gegenseitig gepusht bezüglich der Musik.
Ja, oder? Also Martin war mein größter Supporter. Und ich bin super selbstkritisch und zweifle auch heute noch relativ oft an mir selber, wenn es um die Musik geht, obwohl es viel besser geworden ist. Aber auch das habe ich Martin zu verdanken. Der hat, wenn alle und inklusive meine Eltern gesagt haben, Mann, mach doch noch eine Praxis auf, die läuft doch super und guck doch mal, was du da vielleicht noch erreichen kannst, war er der, der gesagt hat, nee, das machst du nicht. Du investierst jetzt in deine Musik, du glaubst an dich und du hörst auf niemanden. Martin war der, der gesagt hat, wenn ich zum Plastic Surgeon rennen wollte, das machst du auf keinen Fall, du bist die schönste Frau der Welt.
Stimmt.
Ich danke dir. Das war der Mensch, der immer für mich da war und also wirklich, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen.
Wie lange wart ihr happy, bis dann die Diagnose kam, weil es kommt ja jetzt?
Naja, es war, man muss schon ehrlich sagen, eine ganz schwierige Zeit, weil du musst dir vorstellen, ich hatte gerade die Praxis gegründet, weil ich nicht mehr angestellt sein wollte. Ich habe ganz großes Problem mit Autoritäten. Das fällt mir super, super schwer. Wenn du einen guten Chef hast, dann glaube ich, geht es. Dann komme ich damit auch gut zurecht. Aber das Glück hatte ich oft nicht. Und dann habe ich halt Dentiland gegründet, also die Praxis. Und da war ich echt voll eingespannt. Und Martin hat in der Zeit aber wirklich viel Fokus auf seine Musikkarriere gelegt und hatte dadurch aber nicht die Möglichkeit, selber sein Einkommen wirklich zu finanzieren.
Habt ihr da zusammengelebt?
Ja. Und auf übrigens auch eigentlich ein ganz witziger Fakt. Ich habe mit meinem Ex-Mann in einer Penthouse-Wohnung zusammengelegt. Ich glaube, die hatte 240 Quadratmeter und ich hatte immer das Gefühl, es ist zu klein. Ich habe mit Martin fast 2 Jahre in meinem Kinderzimmer gelebt, 23 Quadratmeter und hatte nie das Gefühl, es ist zu klein.
Wenn der richtige Mensch
an deiner Seite ist, geht alles. Aber es war sehr herausfordernd, weil es irgendwann so war, dass ich meinen Traum nicht leben konnte, sondern für uns beide verdienen musste. Und Martin dann irgendwann den Entschluss getroffen hat, nach Dubai zu ziehen und gesagt hat, pass auf, hier in Deutschland, ich werde mir nicht ein Vermögen aufbauen können mit den deutschen Gegebenheiten. Ich gehe jetzt nach Dubai und da versuche ich es und dann spare ich was zusammen und dann pushe ich das in mein Musikprojekt.
Aber als Paar? Also
er ist alleine erstmal vor.
Okay, aber ihr habt euch nicht getrennt.
Ich konnte nicht, weil ich ja, nee.
Okay, nee. Verstehe.
Aber es war schwer. Es war auch eine Krise für die Beziehung, muss man auch ehrlich sagen. Das war eine Herausforderung. Ne? Der war da in Dubai, weiß ja selber, wie die Mädels da aussehen, ja. Alle. Und ich mit meinen Insecurities, das war hart. Und nur Telefon und kein körperlicher Kontakt war hart. Und dann kam er nach einem Monat zurück und dann kam ja schon die Diagnose. Und da war aber ganz, ganz klar, egal welche Überlegungen es vorher gab, wie kriselig das auch war, dass ich ihn da nicht alleine lasse und dass wir das zusammen durchstehen. Das war ihm auch total klar, dass
also,
wir es zusammen machen.
Er kam dann wieder
aus Dubai.
Aus Dubai und ihr wusstet ja gar nicht, was er hat. Er hat sich nicht gut gefühlt, richtig?
Genau, also er kam wieder, weil er seinen Song eigentlich promoten wollte. Der sollte rauskommen und hatte auf einmal ganz starke Rückenschmerzen. Und er war überhaupt kein Jammerlappen. Also es war nicht dieser typische Männergrippe-Typ. Null. Der war super hart im Leben. Der war nie krank. Der hatte nicht den gesündesten Lifestyle, aber keine Drogen oder so. Aber der hat auch mal was getrunken. Der hat viel Shisha geraucht, super ungesund gegessen. Der hat halt Pizza und Pasta geliebt, Burger. Und hatte immer ein bisschen mehr drauf. Und dann hatte er diese krassen Rückenschmerzen und dann wurde ein also wurden Diagnostiken durchgeführt und dann wurde schnell klar, da ist was in seinem Magen, also in dem Bereich des Magens. Und wir dachten alle, naja, Mensch, der ist so jung, das wird nichts Schlimmes sein.
Wie alt war er?
Da war er 29. Total. Und ich war da gerade in Brüssel, weiß ich noch, und habe den Anruf bekommen und habe gerade an einer wissenschaftlichen Leitlinie mitgeschrieben. Das ist so ein Ritterschlag in der Zahnmedizin, wenn du selber die Leitlinien schreiben darfst. Und aber eigentlich, wie gesagt, hat mich das ja nie so gecatcht. Das habe ich immer eher gemacht, um halt meine Eltern stolz zu machen. Und dann hat er gesagt, du, da wurde was gefunden, mach dir keinen Kopf, geht, mir geht's auch wieder besser. Ja, aber kurze Zeit später kam dann raus, dass es ein, also dass es auf jeden Fall Krebs ist. Man war sich noch nicht sicher, was. Und man hatte dann aber relativ schnell auch klar gesagt, dass wir schnell operieren müssen, weil der schon so groß war. Ne? Da war er 7 Zentimeter groß. Und wir haben uns dann nochmal eine Zweitmeinung geholt, haben dann ihn aber woanders operieren lassen. Und während der OP, muss man sich vorstellen, ist der Tumor zerplatzt und die Flüssigkeit des Tumors ist in den Bauchraum reingelaufen. Und nicht nur, dass das super doof ist, sondern wir wissen heute auch, das hat sich ja dann herausgestellt, dass es doch eine andere Tumorart war, und zwar das Sarkom. Das ist ein sehr seltener, sehr bösartiger Tumor. Davon auch noch eine der seltensten Formen. Sarkom cystux, super selten. Aber in dem Alter gar nicht so untypisch. Und als ich dann Recherchen betrieben habe, ich bin dann sofort auf PubMed, das ist so eine Bibliothek, wo die ganzen wissenschaftlichen Leitlinien und Studien drin sind, da war mir schon klar, mit der Größe, dann noch der OP-Verlauf, das ist eine Einbahnstraße, da kommen wir nicht raus. Dann hatten wir ein Gespräch und ich habe ihm das ganz vorsichtig versucht zu sagen, dass das relativ klar ist, dass auch wenn man jetzt noch keine Metastasen sieht, also noch keine kleinen Ableger, die sind aber bestimmt schon da. Ne? Das sehen wir nur noch nicht auf den Röntgenbildern.
Das hast du ihm gesagt.
Und dann habe ich gesagt, wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir es probieren, dass du gesund wirst und wir gehen mit dem Mindset ran? Oder wollen wir uns jetzt noch die Zeit, die wir haben, schön machen? Da hat er gesagt, ich werde gesund. Und es gibt Menschen, die schaffen das. Das ist ja tatsächlich so. Und wenn ich es jemandem zugetraut hätte und natürlich, wenn ich es jemandem gegönnt hätte, dann ihm. Und von da an war für uns beide klar, er wird gesund.
War das immer das richtige Mindset deiner Meinung nach?
Nee, ich hätte es gerne, also für mich und für auch seine engsten Freunde wäre es, glaube ich, manchmal leichter gewesen, hätte man offener darüber gesprochen, wie wirklich die Situation ist. Aber für ihn war es das Beste, denn in dem Moment, wo die Ärzte ihm klipp und klar gesagt haben, sie sind austherapiert, ist auch sein ganzer Wille, sein ganzer Lebensmut sozusagen verloren gegangen. Und man muss ja schon sagen, die haben ihm bei der Diagnosestellung nach der OP kurze Zeit später noch 4 Wochen gegeben und er hat dann noch 2 Jahre gelebt. Und das hätte, glaube ich, kein Mensch geschafft, wenn er nicht so ein Mindset gehabt hätte wie Martin.
Waren es aber schmerzfreie, schöne 2 Jahre oder war das...
Auch. Es waren aber auch ganz furchtbare 2 Jahre.
Wie war es für dich?
Furchtbar. War eine ganz, ganz schlimme Zeit und war die Zeit, in der Anne, die Frau, nicht mehr existiert hat. Die gab es nicht mehr. Ich war nur noch Mama und Helfer, aber nicht mehr Frau oder Freundin. Ich war nur noch Helfer. Aber nicht, weil Martin dafür was konnte. Der konnte dafür nichts. Der hat sein Bestes gegeben und hat alles versucht. Und um Gottes Willen, ich hätte das niemals so geschafft wie er. Aber Nummer eins, weil ich das nie offen kommunizieren konnte, wie wirklich die Situation ist. Weil man
aber immer, du wusstest das.
Natürlich. Natürlich, aber er wollte es nicht. Und deshalb haben wir immer alle vorgespielt, das wird super, das wird super. Und ich sag mal, es wussten in meinem Freundeskreis mein bester Freund, mein Anästhesist und ich, wir drei, wir wussten, wie wirklich die Situation ist. Mit denen konnte ich darüber sprechen. Und das war.
Und wie ging es Anne in der Zeit? Gab es Anne überhaupt?
Nee, nee. Ich würde sagen, ich habe immer mal wieder versucht, wenn ich gemerkt habe, irgendwann bist du so müde und irgendwann bist du so leer, da kannst du nicht mehr, da wirst du unfair. Und das habe ich gemerkt, ich wurde unfair zu ihm. Ich habe dann, wegen Kleinigkeiten haben wir uns gestritten, da konnte er gar nichts für, was weiß ich.
Das ist normal.
Ja, aber man ist einfach fertig. Das ist wahrscheinlich, jede Mutter kennt es, wenn die gerade ihr Kind kriegt, du bist ein anderer Mensch. Und ich hatte keinen Schlaf, ich habe im Krankenhaus geschlafen, habe nachts dann Studien gelesen und geguckt, was man machen kann, habe geguckt, dass wir zu irgendwelchen
Ärzten fahren. Das heißt, du hast in der Zeit auch gar nichts anderes gemacht, außer dich damit
Martins
beschäftigt.
Nur Martins Personal Assistant war ich, würde ich sagen.
Oh, ey, sorry, es ist
alles
einfach...
Gut. War viel, war viel. Und ich habe dann immer wieder gemerkt, okay, jetzt fängst du an, gerade unfair zu werden. Du musst dich jetzt mal rausnehmen. Und das hat er, Gott sei Dank, hat er mich da total supportet. Und dann habe ich einmal im Jahr, bin ich eine Woche in so einen Gesundheitsurlaub gefahren und habe mich dann in ein Hotel eingebucht. Und da wurde dir dein Essen gekocht, dein Sportprogramm. Da hast du so Anwendungen bekommen. Kein Alkohol, keine Zigaretten, nichts. Nur Detox. Und das habe ich einmal in Italien gemacht und einmal in der Schweiz. Und das war gut. Das hat mir viel geholfen. Also da waren dann auch Therapeuten und ich habe auch relativ schnell gemerkt, ich brauche hier eine Therapeutin, allein schaffe ich das nicht, weil meine Eltern sind super lieb, ich habe wirklich tolle Eltern, aber denen war das nicht möglich, mich da emotional abzuholen.
Das kann auch keiner und das kannst du auch von niemandem erwarten.
Und deshalb war das, glaube ich, eine gute Entscheidung, mir da relativ schnell eine Therapeutin zu holen.
Und wie ist es dann weitergegangen? Also
dann kam nach ganz kurzer Zeit der Tumor wieder, also nach einem Monat hatte er wieder ganz starke Rückenschmerzen. Dann hieß es, er soll eine Chemotherapie machen. Die hat er abgelehnt, weil er es gerne auf einen anderen Weg versuchen wollte. Er wollte ganzheitlich rangehen und wollte das mit naturheilkundlicher Medizin versuchen. Es war sein Wunsch, also habe ich den respektiert. Auch das war schwierig. Das war ein Streitthema. Aber am Ende ist es sein Leben.
Natürlich.
Und ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagiert habe. Ich kann es heute gar nicht sagen. Ja? Und ob das nachher so richtig war, ich kann es euch auch nicht sagen. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre. Hätte er einen anderen Weg gewählt. Ja. Dann kam der Tumor wieder und dann weiß ich noch, ich hatte einen Fernsehauftritt im NDR. Da ging es ihm eigentlich noch ganz gut.
Ja, hast du das gemacht?
Funktioniert, nur funktioniert. Die Praxis musste ja weiterlaufen. Das war ja alles auch Werbung für die Praxis, musste ja gehen.
Ist das krass.
Wie ein Roboter, wirklich wie ein Roboter. Gefühle aus, funktionieren.
Du hast meinen höchsten Respekt, unfassbar.
Ich danke dir.
Unfassbar.
Dankeschön. Und ich weiß noch, ich habe morgens den Anruf bekommen, weil der Kumpel, mit dem wir beide zusammen angefangen haben, Musik zu machen, liebe Grüße an André, ganz toller Mensch, es war geplant, dass er ihn abholt, die wollten zusammen den Tag verbringen. Und er hatte Martin gefunden in der Badewanne, fast bewusstlos, der kam nicht mehr raus. Und was Martin mir nicht gesagt hatte, weil er mir keine Angst machen wollte, ist, dass die Rückenschmerzen so schlimm geworden waren, dass er gar nichts mehr essen konnte. Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen und die haben dann in diesem Moment zu uns gesagt, maximal noch 4 Wochen. Da war Martin schon bewusstlos. Und dann hat der Arzt mich gefragt, und Gott sei Dank hatte ich die Generalvollmacht. Wer weiß, ob es richtig war. Er meinte, entweder wir machen jetzt hier auf der Intensivstation, beginnen wir mit der Chemo, oder er ist in 2 Wochen tot. Dann habe ich gesagt, dann machen wir die Chemo. Dann haben sie auf der Intensivstation mit der Chemo angefangen. Und dann weiß ich noch, saßen sein Papa und ich am Bett und haben, und ich bin null religiös, null. Aber in so einem Moment fängst du an zu beten. Und dann saßen wir an diesem Krankenbett und haben wirklich nur gebetet, lieber Gott, gib uns diesen Menschen bitte nur noch ein bisschen, lass ihn noch mal wach werden. Bitte gib ihm ein bisschen Zeit. Und ich weiß auch, der Papa ist auch ein ganz toller. Und wir haben da wirklich Tag und Nacht an diesem Krankenbett gesessen und nach 3 Tagen wurde er wach.
Krass.
Ja, und nach 3 Tagen hat dann auch der Arzt gesagt, die Chemo scheint anzuschlagen. Und das war halt, die Chemo für ihn war die Hölle. Also was der da durchgestanden hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. War wirklich schlimm, war die stärkste Chemo, die es gibt. Der Körper war schon so geschwächt, ne, von der ersten OP. Und auch da musste er dann nochmal operiert werden, weil der Tumor angefangen hatte zu bluten, in den Magen gestreut hatte. Also es war furchtbar. Aber die Chemo hatte angefangen zu wirken und nach insgesamt dann 2 Monaten war dann die Chemo vorbei oder 3 Monaten. Und das weiß ich noch, da haben wir FaceTime gemacht, da kam gerade der Arzt rein. Ich hatte Mittagspause in der Praxis. Und da sagte der Arzt, Sie sind ein medizinisches Wunder, wir sehen keine lebende Tumorzelle mehr. Sie sind jetzt erstmal, ne, in Anführungszeichen, krebsfrei. Krass. Und da haben wir natürlich geheult, weil wir eigentlich im Kopf hatten, und Martin wusste nie von dieser Ansage, noch 2 Wochen, noch 4, habe ich ihm nie gesagt. Und hat er gesagt, Sie sind krebsfrei. Ja, und dann haben wir gemacht, was, glaube ich, jeder machen würde. Wir haben erstmal Urlaub gebucht. Wir sind nach Mykonos, nach Venedig. Alle Plätze, wo Martin hin wollte, haben gefeiert, haben Spaß gehabt.
Und ging es ihm auch gut in der Zeit?
Es ging ihm so gut, dass wir das machen können.
Ich muss ganz kurz an der Stelle Danke sagen für deine offene und ehrliche Art, darüber zu reden. Und ich sehe, wie emotional das ist. Und Dankeschön, dass du uns erstmal auf diese Reise mitnimmst, vorneweg. So. Und
danke dir.
Ich bin gerade so, wow. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. So. Das ist so, okay. Okay, dann habt ihr, und ihm ging es aber in dieser Zeit im Urlaub, ging es ihm gut?
Da ging es ihm gut. Und wir
das heißt, ihr konntet nochmal richtig Zeit miteinander genießen?
Ja, das war echt schön.
Dass du gebetet hast.
Ja, ich sag's dir ehrlich.
Ey, da wird man gläubig.
Ja, da wird man. Martin hat noch konvertiert in der Zeit. Das ist ja das Krasse.
Ich versteh's.
Ja, also, wie gesagt, ich bin nicht religiös, weil ich will nicht so, wie sagt man, so teilzeitreligiös sein. Aber irgendwas da oben muss es geben, sonst hätte das nicht funktioniert. Also, irgendwas da oben muss es geben. Der muss das verdammt gut mit uns gemeint haben, dass er uns überhaupt noch diese Zeit geschenkt hat. Ich meine, was trotzdem immer noch im Raum stand, ich wusste, okay, der ist jetzt krebsfrei, aber nicht für immer.
Das wusstest du?
Ja.
Hast du ihm das gesagt?
Nee. Wir hatten ja die Abmachung, wir bleiben positiv.
Aber wie hast du das denn gemacht?
War schwer.
Das ist ja unmenschlich.
War schwer. Ich konnte mit ihm darüber nicht reden. Wir waren immer, du wirst gesund, wir schaffen das und jetzt geht's voran. Und wenn er dann gesagt hat, ich habe wieder Rückenschmerzen, ja, du hast bestimmt nur einen Wirbel verknackst. Ich wusste, was es ist. Ich wusste, da ist wieder irgendwas. Aber so haben wir es halt probiert die ganze Zeit. Oder so habe ich es versucht zu überschauspielern. Ne? Und ich weiß auch, in Venedig, das war eigentlich der schönste Urlaub, den wir hatten. Da haben wir, ich habe noch ein Buch geschrieben mit der Zeit. Ich hatte Abgabe, ich musste das abgeben. Ich wollte es gar nicht, aber wir mussten. Und dann sind wir danach, direkt nach der Buchpremiere, nach Venedig und sind dann auch in dieser Gondel gesessen. Und da sagte er schon den Abend vorher wieder, oh, ich habe schon wieder so Rückenschmerzen. Und da weiß ich noch, saßen wir in dieser Gondel und da haben wir so italienische Musik angemacht, liebe ich über alles. Und da sind mir die Tränen gekommen, weil ich so wusste, das wird der letzte Urlaub sein. Das wird jetzt das letzte Mal sein, dass wir die Sonne so haben, dass wir so miteinander hier sitzen können, dass wir so unbeschwert noch so miteinander Zeit verbringen. Und ich hätte es ihm so gern gesagt. Konnte ich aber nicht. Aber er hat es gemerkt und er hat selber geweint, weil er es, glaube ich, auch gespürt hat. Also ich glaube, er wusste zu dem Zeitpunkt auch, Das wird es jetzt wahrscheinlich gewesen sein. Aber es war ein traumhafter Urlaub, war wunderschön. Und ja, wir sind nach Hause gekommen und dann ging es sehr, sehr rasant so weit, dass die Rückenschmerzen immer schlimmer wurden und er plötzlich seine Beine nicht mehr gespürt hat, weil der Tumor ins Rückenmark integriert ist, also ins Rückenmark gewachsen ist. Und dann konnte er die Beine nicht mehr bewegen, konnte nicht mehr alleine auf Toilette gehen. Und musste dann, weil ich kann keinen Katheter wechseln, ich bin leider nur Zahnärztin. Und ich habe es wirklich probiert, auch zu Hause, auch die Eltern, danke dir, auch die Eltern haben da sehr viel mitgeholfen, haben mitgekocht. Wir haben ihn also probiert, zu Hause zu pflegen, aber es ist irgendwann nicht mehr machbar. Und vor allem nicht mit einem Vollzeitjob, ging einfach nicht.
Es geht auch emotional nicht. Das ist auch nicht zu krass.
Ehrlich, ging auch
das
nicht.
Ist viel zu krass.
Ja, ja. Und das war dann der Punkt, dann ist er in so eine private Pflege gekommen, also erst auf eine Palliativstation, da hat er sich halbwegs wohl gefühlt, aber nicht so richtig, weil es so ein Krankenhaus-Flavor hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken, wo er wirklich richtig toll betreut wird, wie so ein Butler-Service im Prinzip war das. Und das war ganz toll in Bernau, ist bei uns in der Nähe, von mir nicht weit weg. Und da wurde er rundum dann betreut.
Es gibt auch ein kleines Reel von ihm, indem er das erzählt, dass er sich wirklich wohlfühlt, da wo er jetzt ist und dass es ihm gut geht und dass sich alle um ihn kümmern. Und er hat dann aber auch erzählt, dass er weiterhin nach Buch, wenn ich mich nicht irre,
immer zu den Kontrollen muss.
Genau. Und wie war das für dich, sag mal?
Hast
du dich in diesen 2 Jahren damit angefreundet, dass er irgendwann nicht mehr da sein wird?
Ja, durch die Therapie. Ich hätte das sonst nicht ertragen können, aber meine Therapeutin hat mich da mega drauf vorbereitet. Ich wusste das. Ich wusste, deswegen kam das für viele zum Ende sehr kalt rüber. Aber das war mein Mechanismus, damit umzugehen.
Alles gut.
Dass ich bis zum Schluss positiv geblieben bin. Ich weiß noch, ich saß am letzten Tag. Das war eigentlich auch Glück. Also,
du warst da?
Ja. Ich war ja eigentlich fast jeden Tag da. Nach der Arbeit bin ich hingefahren. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, war ich da. Und am Ende war es so, dass ich würde sagen, 4-mal die Woche da war. Weil, wie gesagt, ich dann einfach auch Sport machen wollte oder auch mal, keine Ahnung, einfach auch mal für mich abends sein wollte und mal durchatmen
wollte.
Ja,
leben.
Und an dem letzten Abend war ich bei ihm, weiß ich noch, lagen wir zusammen im Bett. Ich habe den gestreichelt. Meine besten Freunde waren mit da, auch sehr, sehr enge Freunde von Martin. Und wir haben uns totgelacht. Wir waren, also ich kann ja gar nicht mehr sagen, über was, aber es war, wir haben einfach nur herrlich gelacht. Und Martin war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon total fertig, weil die Ärzte gesagt haben, es sind nur noch ein paar Wochen. Sie sind austherapiert, Chemo wird nichts mehr bringen. Und dann sind die beiden gegangen, die Freunde. Und dann sagte Martin zu mir, und ich meinte dann zu ihm, soll ich noch bleiben oder soll ich nach Hause fahren? Und ich habe meistens da geschlafen, aber zum Ende hin, du kannst da nicht richtig schlafen. Das ist, vor allem wenn du am nächsten Tag arbeiten musst, es geht einfach nicht. Bin dann normalerweise nach Hause, dann sagte er, nee, bleib mal bitte noch, ich sehe irgendwie Speere. Und ich so, okay. Speere. Und ich so, gut oder schlecht? Sagt sie, ich glaube, es ist nicht so gut. Okay, dann warte ich. Dann habe ich gewartet, bis er eingeschlafen ist. Und am nächsten Tag habe ich dann den Anruf bekommen, Sie müssen bitte kommen, Ihrem Mann geht es nicht gut. Und man muss wissen, der Anruf kam in diesen 2 Jahren mindestens 50 Mal.
Boah,
50 Mal standen wir davor und die haben gesagt, wir wissen nicht, ob er es schafft, wir wissen nicht, ob er es schafft. Und deshalb, ich bin dann hingefahren wieder, war der Papa schon da. Und dann war der Rettungsdienst da und meinte, okay, das wird jetzt der letzte Weg sein. Auch das hatte ich schon ein paar Mal gehört. Und dann haben sie zu mir gesagt, sie müssen jetzt entscheiden, ob er ins Krankenhaus soll oder ob er hier bleiben soll. Oder weil ich
hatte ihr darüber geredet?
Mhm. Okay. Und er wollte leben, wusste ich.
Okay.
Und dann bin ich zu ihm ins Zimmer und habe zu ihm gesagt, Maus, ist jetzt unsere letzte Reise. Du musst mir sagen, ob ich einen Koffer packen soll, wollen wir nochmal ins Krankenhaus fahren oder magst du hier bleiben, wir machen es uns hier schön. Dann hat er gesagt, ins Krankenhaus. Und ich gesagt, gut, dann packe ich den Koffer, ich liebe dich. Und dann waren seine letzten Worte, ich liebe dich. Und dann wurde er bewusstlos. Das war's.
Ist das krass. Wie hast du es danach geschafft, so viel Positivität, Lebensenergie, Lebensmut und Lebenswillen wieder zurückzugewinnen?
Naja, das hört sich jetzt total hart an, aber Nummer eins, bin ich nicht krank, sondern er. Das muss man sagen. Ich habe das große Geschenk, dass ich leben darf.
Musst.
Und darf.
Stimmt.
Und das schätze ich jeden Tag und dafür bin ich unglaublich dankbar und ich fände das auch Martin gegenüber denkbar unfair, wenn ich das als gegeben hinnehmen würde. Und gerade für ihn mache ich das, dass ich sage, das Leben geht weiter und ich versuche mich ganz doll an die schönen Momente zu erinnern und ich bin unglaublich dankbar, dass ich so einen Menschen in meinem Leben hatte. Viele haben nicht das große Glück, so eine Liebe in ihrem Leben überhaupt erfahren zu haben. Ich hatte das, ganze 6 Jahre hatten wir miteinander und dafür bin ich einfach dankbar. Und dass es leider nur so kurz war, das ist furchtbar. Aber wie gesagt, manche Menschen haben es gar nicht. Und ich habe das Gefühl, ich bin es ihm irgendwie schuldig. Und ich bin es auch irgendwie mir schuldig. Und wenn es den da oben gibt, auch dem, dass ich das Beste aus meinem Leben mache.
Absolut. Wie bist du zurückgekommen? Wie bist du zurück ins Leben gekommen?
Wie hast du das gemacht?
Naja, es war so. Wir waren im Krankenhaus dann. Seine Cousine und Tante kamen noch und er ist ja in meiner Hand eingeschlafen. Also wir haben den ganzen Tag geheult und es war dann nachts um 3. Wir lagen in dem Bett, die Cousine und ich, neben ihm. Dann machte mich die Cousine nachts wach und sagte, Anne, wach mal auf. Hab mich neben ihn gesetzt, weil ich bin eingeschlafen einfach. Hab mich neben ihn gesetzt, hat mir seine Hand in meine Hand gelegt und hat dann noch einmal zugegriffen. Und dann hat das letzte Mal ein- und ausgeatmet. Das war nachts um 3, am 3.3. Da hat auch meine Mutter Geburtstag. Und da weiß ich, war wie taub. Ich konnte auch nicht schlafen. Eine ganze Woche lang war ich nur taub. Einfach taub. Ich habe nichts gespürt, ich habe nichts gegessen.
Hast du es realisiert? Hast du es verstanden?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war ja schon vorher allein zu Hause, weil er ja in dieser Pflegeeinrichtung gelebt hatte. Aber ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe. Ich war einfach taub. Ich habe getrunken, das weiß ich. Wein viel, ich habe geraucht, aber mehr nicht. Und dann natürlich, meine Eltern sind gekommen, Freunde sind gekommen. Ich war einfach leer. Ich wollte es erzählen, wie es mir ging, aber ich hatte das Gefühl, das konnte keiner nachvollziehen. Ich hatte das Gefühl, ich war ganz allein in dem Moment. Ich konnte, der einzige Mensch, mit dem ich hätte reden können, wäre Martin gewesen. Und mit ihm habe ich ganz viel geredet. Auch wenn er nicht da war. Und da habe ich den Film gemacht, mir so eine Scheißfilme wie PS, ich liebe dich noch anzugucken. Ja. Also richtig schön selbstzerstörerisch. Ja, furchtbar. Und dann hatte ich Gott sei Dank eine Freundin, ganz liebe Grüße an Eileen, die gesagt hat, so Maus, jetzt reißt du dich mal zusammen. Nach einer Woche, jetzt reißt du dich mal zusammen. Wir renovieren mal deine Wohnung. Und dann sind wir los im Baumarkt. War vielleicht nicht die schlauste Idee. Lauter schwarze Farbe gekauft.
Nein.
Doch. Ich gesagt habe, wie willst du die Wohnung haben? Dann sag ich, na, dann machen wir sie schwarz. Und sie so, gut, dann machen wir sie schwarz. Hauptsache, du machst was. Dann war die ganze Wohnung schwarz, dunkel geräuscht.
Nicht
sieht aber cool,
Ernst.
Sieht cool aus. Sieht wirklich ja? cool aus, ja. Muss ich okay. dir auch mal, sieht wirklich cool aus.
Okay.
Und die ganze Wohnung renoviert. Und dann, sie hat null nachgefragt. Und dann habe ich aber irgendwann von mir erzählt. Und eigentlich waren wir da noch gar nicht so eng. Aber durch diese Zeit sind wir ganz eng geworden. Sie hat auch gesagt, ist jetzt. Wie so eine Mama war die, ne? Und es war eigentlich eine Mitarbeiterin von mir. Aber die war ganz, ganz toll. Die hat mich rausgezogen. Und dann kam DSDS. Und Martin und ich hatten uns zusammen bei DSDS beworben. Wir haben noch zusammen das Forecasting gemacht.
Nein, wirklich?
Ja, die haben noch eine Homestory gedreht, als er gelebt hat. Und als ich gerade draußen war auf Toilette, hat der Interviewer ihn gefragt, mal Hand aufs Herz, soll Anne weitermachen, DSDS, wenn bei dir irgendwas passiert? Da hat er gesagt, ich werde ja wieder gesund, aber für den Fall muss Anne das Ding gewinnen. Und ich hatte DSDS schon abgesagt. Ich hatte den leicht direkt als Martin gestorben gesagt, ich mach's nicht. Und dann hat mich Redakteur angerufen und hat gesagt, du, ich will dir nur sagen, es gibt da eine Aufnahme von Martin, von eurer Homestory, oh, in der er das sah. Und es war sein Wunsch.
Hast du es gesehen?
Nee, aber sie haben es mir später dann gezeigt.
Ach du Kacke.
Da habe ich gesagt, okay, gut.
Dann muss ich.
Dann muss ich.
Ich muss.
Und das war der große Segen. Also DSDS ist Trash, kann ich ja jetzt auch sagen. Ich finde.
Aber du bist da mit einem starken Song angetreten.
Danke dir, danke dir.
Magst du uns was darüber erzählen?
Gerne. Wie gesagt, für mich, ich habe immer gedacht, ich habe da eh keine Chance. Ich habe dir erzählt, ich habe total Selbstzweifel immer, was meine Musik angeht. Weil man natürlich, wenn man so lange Musik macht, immer wieder Rejections kriegt, irgendwann auch sagt, komm, ich mache das jetzt für mich, weil ich Musik liebe, aber ob das nochmal erfolgreich wird, keine Ahnung. Und dann habe ich aber gesagt, gut, aber wenn ich bei euch mitmache, dann will ich mit meinem eigenen Song, den ich selber geschrieben habe, den ich selber gemacht habe, nur dann komme ich. Ja, dann mach das. Dann bin ich eine Woche vor dem Jurycasting nach Malotze geflogen, wo wir uns verliebt haben, zu dem Produzenten, mit dem Martin und ich zusammengearbeitet haben. Und da haben wir den Song gemacht und der heißt Illumina. Das ist italienisch und heißt Erleuchte. Oh, ich heule schon, wenn ich dich angucke, ne?
Ja, was soll ich machen? Wo soll ich denn gucken? Es ist einfach eine krasse Geschichte. Also Entschuldigung, es tut mir leid, Entschuldigung.
Nein. Und du bist zuckersüß. Und dann habe ich den Song da geschrieben.
In dieser einen Woche?
In dieser einen Woche, also an einem Tag eigentlich habe ich den geschrieben, weil die brauchten den eine Woche vorher.
Dieser Song hat mich so übertrieben gekriegt. Du hast keine Ahnung. Ich habe diesen, ich habe so geweint. Ich saß nur so da und dachte mir nur so, oh, wie hat die das gemacht? Wo hat die die Kraft hergenommen, das in Worte zu stecken? So gefühlvoll. Aber bitte, ich wollte dich gar nicht.
Nee, Entschuldigung, ich monologisiere hier die ganze Zeit.
Nein, um Gottes Willen, das ist ja Sinn der Sache. Dann hast du den an einem Tag geschrieben.
Genau, und hatte den dann den Jungs so gezeigt. Und ich weiß noch, mir hat eine Zeile gefehlt. Und da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Da habe ich meine sehr, sehr gute Freundin Caro Schrader angerufen. Die schreibt auch, also hat für Loredana, Luna und zig Leute schon geschrieben. Clüso, ganz tolle Songwriterin, auch eine sehr enge Freundin, auch von Martin. Ich habe gesagt, mir fehlt noch eine Zeile. Und dann hat sie gesagt, das ist die Zeile, die mich immer am meisten kickt, das irgendwie vergrab mich immer noch in deinem blauen Lieblingsshirt, das yes, mittlerweile nicht mehr dir, sondern jetzt mir gehört. Und das halt einfach so. Und die hat Caro dann beigesteuert. Und das war, boah, das hat mich so gekickt. Und dann hatte ich ihr den Song auch nochmal geschickt, weil dann war Martin meine Songwriting kontrolliert. Da habe ich es Caro geschickt. Dann hat sie gesagt, Anne, das ist on point. Das ist, der war stolz auf dich.
Ja, 100%.
Und damit bin ich dann angetreten. Und ich weiß, oh, ich sah so toll aus. Mein DSS, weil ich fertig war. Ich war einfach so durch. Und das Einzige, was ich mir dachte, ich will hier nicht heulen, ich will hier nicht heulen. Und ich hatte so Glück. Beatrice war halt super nett. Man muss sagen, Pedro, Loredana, die waren alle super nett. Das Team von DSDS war ultra nett. Die waren super empathisch, super lieb. Und ich weiß, DSDS hat keinen geilen Ruf, aber
darum geht's ja nicht.
Ich muss echt sagen, das war die beste Zeit. Das war meine beste Zeit dieses Jahr, war mit DSDS. Das waren so tolle Menschen. Wie gesagt, das ganze Team, auch die Jury. Kann man von Dieter halten, was man will, ja. Aber die haben mich so aus diesem Sumpf noch mal rausgezogen und mich so abgelenkt. Und die haben mir zum ersten Mal auf einer professionellen Ebene auch so geiles Feedback gegeben. Deswegen, ich habe da gar nicht geheult, ehrlicherweise wegen Martin in dem Moment. Ich habe geheult, weil ich zum ersten Mal professionell gutes Feedback bekommen habe. Dass Leute,
überragendes Feedback.
Weißt du, dass die mir so sagen, ey, der Song ist gut. Und ich hätte ja niemals gedacht, dass ich so ein Feedback jetzt kriege. Ich bin eingegangen, weil ich diesen Song singen wollte für Martin. Und dann kriege ich noch so ein Feedback und das hat mich umgehauen.
Das Feedback war groß, aber es war auch die Wahrheit.
Danke dir.
Es war die Wahrheit. Ich habe den Song, also ich habe selber auch einen sehr, sehr wichtigen Menschen im Leben verloren. Und nachdem ich den Song gehört habe, bin ich an meinen, wirklich, wirklich wahr, ich bin an meinen Schrank gegangen und habe nach einem T-Shirt gesucht. Oh. Und dachte nur so, ey krass, ich fühle sie so sehr. Aber dieses, es ist nicht mehr deins, jetzt ist es meins, das war mir nie so bewusst. Und als du diese Zeilen gesungen hast, ich habe dieses T-Shirt jetzt so, ich sehe das jetzt mit ganz anderen Augen. Es ist echt krass. So, das heißt, das hat dich, das ist aber krass. Es war euer gemeinsames Projekt. Er hat gesagt, du machst das auch ohne mich. Du hast es durchgezogen und am Ende des Tages hat dich das auch wieder voll auf die Beine gestellt, wenn man es mal so sagen darf.
Voll. Ich wusste halt, wenn ich da mitmache, ich will nicht durch Mitleid weiterkommen. Und ich meine, die Geschichte war raus. Die konnte ich ja auch nicht verbergen. Die hatten ja auch die Home-Story alles schon abgedreht. Die wussten es natürlich ja auch. Aber dieses Schauspielern der letzten 2 Jahre habe ich bei DSDS weitergemacht. Ich habe mir weiter dieses Keep Smiling. Du funktionierst hier. Du machst hier nicht auf Heulsuse. Du drückst nicht auf die Tränendrüse. Du funktionierst und du überzeugst, wenn dann hier mit Leistung. Das war mir wichtig. Und ich hatte ja, da sind ja ganz viele tolle Sänger dieses Jahr dabei gewesen, die auch ganz viel so auf Hochzeiten singen und dadurch ein riesen Repertoire an Coversongs haben. Das habe ich nicht. Ich singe gar keine Coversongs. Ich gehe nicht in Karaoke was. Ich schreibe ja nur eigene Songs, ja.
Zum Glück, muss man an der Stelle sagen, ganz kurz.
Aber die einzigen Songs, die ich auswendig konnte, waren aus meiner Kindheit, wenn ich mit meiner Oma zusammen Schlagerparade geguckt habe, hier so 15 Jahre alte Helene Fischer Songs.
Und die hast du dann auch gesungen?
Die sagen dir ja, sag mal so ein paar Songs, die du kannst.
Ja.
Und dann sage ich, ja, da kann ich die Texte. So, da kann ich die wenigstens schon mal auswendig. Na gut, da habe ich Helenchen halt genommen. Und dann haben sie mir halt Helenchen dann gegeben. Du, am Ende, wie gesagt, ich habe mir ja durch DSDS auch nicht irgendwie erhofft, jetzt da eine riesen Karriere hinzulegen oder dass das jetzt meine Karriere total vorantreibt, sondern ich wollte eine gute Zeit haben. Und genau das hat DSDS für mich gemacht.
Aber du treibst deine Karriere jetzt voran, richtig? Du machst jetzt
weiter. Ja.
Und du gehst aber nicht in die Schlagerrichtung.
Überhaupt nicht.
Und du gehst auch nicht mehr als Anse, als Rapperin durch, sondern du machst jetzt dein Ding. Und dein Ding ist ja, so wie ich das verstehe, so, ich glaube, ihr Musiker, ihr Sänger, ihr wollt immer nicht mit jemandem verglichen werden. Wenn man sagt,
ich bin mal gespannt, mit wem du mich jetzt vergleichst.
Also ich glaube, also ich habe eine ganz, ganz spannende Geschichte gehört über eine Sängerin und die hatte einen Plattenvertrag bei BMG und die wollten aus ihr so eine deutsche Britney Spears machen, so ein Popmädchen. Aber das ist sie halt nicht gewesen. Sie ist halt eine Soul-Sängerin und deswegen hat sie das Label damals auch gewechselt. Und bei dir glaube ich aber, und ich glaube das wirklich echt und ich glaube auch, dass es echt von dir ist und es sind ganz viele Parallelen für mich, die ich sehe, dass du so ein bisschen die deutsche Taylor Swift bist.
Ja.
Also, und ich meine ganz, ich bin ein Hip-Hop-Mädchen. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich ein Hip-Hop-Mädchen. Aber ich feiere die Swift und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich feiere auch Country-Musik. Ich finde Country-Musik geil aus einem einzigen Grund. Die macht gute Laune.
Ja.
Aber ganz oft sind die Texte auch so deep, dass du voll, das ist so voll schwierig so. Eigentlich willst du traurig sein und weinen und Herzschmerz fühlen und aber du kannst nicht, weil sie dich so sehr am Leben wiederum halten und sagen so, Mann, du musst aber das Leben feiern und da sehe ich dich irgendwo. Und das ist so, kann das... Das ist
ein Riesenkompliment. Ich liebe Taylor Swift. Das ist für mich also ein riesengroßes Vorbild. Danke dir. Wirklich,
das
der Vergleich
passt
freue ich
auch
mich,
so
freue
sehr
mich
bei
total
dir.
Drüber. Wirklich liebe ich über alles. 1989 ist mein Lieblingsalbum. Wirklich All-Time-Lieblingsalbum.
Das passt so sehr zu dir. Du wirst ja jetzt weiter Musik machen.
Ja.
Wird es in die Richtung gehen?
Ja, genau.
Hat es schon mal jemand gemacht? Deutsch-Country?
I don't know. Ich weiß nicht. Aber weißt du, was das Witzige ist? Ich habe während meiner gesamten Musiklaufbahn habe ich immer überlegt, was könnte erfolgreich sein. Und ich liebe Rap, ich liebe Hip-Hop. Und ich dachte mir, okay, zu dem Zeitpunkt, da hat nur Kitty Cat gerappt. Und da habe ich ja eigentlich angefangen mit Rappen. Also wenn man mal guckt, Carpe Diem, mein erster Rap-Song, der kam, glaube ich, 2014 raus. Da gab es noch nicht Loredana zum Beispiel. Gab es auch noch nicht Shirin David. Der war natürlich überhaupt nicht groß erfolgreich. Aber ich glaube, was hatten wir da? Vielleicht 500.000 Aufrufe und wie 700.000 Streams auf Spotify. Was für heutige Verhältnisse gut ist, aber für damals war das normal, sage ich jetzt mal. Ja. War jetzt noch kein Durchbruch. Und da habe ich gerappt. Und ich, wie gesagt, ich liebe Rap, ich liebe Hip-Hop, ich höre es selber auch. Aber es bin nicht ich. Das bin einfach, ich bin überhaupt kein Straßenmädchen. Ich bin ein total nettes Mädchen. Ich bin so streng erzogen worden. Ich bin auch mal ordinär, wenn ich 3 Achte im Schacht habe, um Gottes Willen. Aber ich, wie gesagt, mein Papa hat mich so, so streng erzogen. Und ich bin in einem trotzdem guten Elternhaus aufgewachsen, dass ich mich nie damit identifizieren konnte, Ghetto zu sein zum Beispiel. Und ich hätte auch die Geschichten nicht authentisch erzählen können, die der Hip-Hop erzählt und wovon auch Hip-Hop für mich lebt.
Das ist aber gut erklärt. Super.
Trotzdem finde ich es als Stilmittel total geil, wenn man bestimmte Passagen bei Illumina, könnte man ja auch sagen, in moderner Art und Weise sind die Parts eher Rap-lastig.
Absolut.
Eher Pop-Rap-lastig.
Ja, für mich schon.
Ne? Aber ich liebe einfach auch Gesang und ich liebe es zu singen. Und was Taylor Swift, finde ich, ganz toll schafft, ist, sie gibt dir das Gefühl, wirklich an ihrem Leben teilzuhaben. Sie gibt dir das Gefühl, du liest in ihrem Tagebuch, wenn du ihre Musik hörst. Und wenn ich Songs schreibe für andere, dann ist das eine Arbeit. Aber wenn ich Songs für mich schreibe, ist es mittlerweile so, dass ich wirklich Sachen damit verarbeite. Und das war bei Illumina zum ersten Mal, dass ich sage, oh krass, das ist ein Song, den habe ich aus dem Herzen geschrieben. Und dann kommen die auch ganz anders an bei den Menschen. Wenn du nicht die Intention hast, das Ding muss erfolgreich werden, sondern einfach nur, was fühle ich gerade, was will ich jetzt gerade rausgeben? Und das schafft Country. Der hat immer eine Melancholie, eine Tiefe. Und der kann aber auch total, ne, zeigen jetzt die ganzen erfolgreichen neuen Beispiele, kann ja auch einfach eine gute Partystimmung
also
machen.
Also ich muss sagen, also Freunde von meinem Mann, die haben eine Country-Band.
Geil. Let's connect.
Und ich würde sagen auch, die sind die erfolgreichsten. Und wir waren dieses Jahr auf einem Konzert von denen. Ey, ich muss echt sagen, die haben so ein paar neue Sachen gehabt. Die waren nicht mehr so country-lastig. Und ich stand so da und ich habe so die Frau von dem Drummer angeguckt und meinte so, hä, ich will mehr Country. Weil das hat so, du hast auch richtig gesehen, die Crowd ist richtig mitgegangen bei den alten Songs und die haben das voll gefeiert und zelebriert und das war wirklich cool. Und ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass das auf jeden Fall noch eine Nische ist, die eigentlich frage ich mich auch, warum. Aber wahrscheinlich, weil Country sehr mit Schlager verglichen wird.
Voll, ich glaube, Country auf Deutsch ist Schlager.
Nein.
Wenn du es übersetzen würdest,
ja.
kann man sagen. Ne? Aber ich meine, wenn du Dua Lipa auf Deutsch übersetzt, dann ist es wahrscheinlich auch Schlager.
Ja, deswegen. Also Schlager hat ja einen ganz anderen Inhalt.
Ich sag dir was, und das meine ich wirklich ernst. Wenn man später meine Musik Schlagermusik nennt, dann ist mir das einfach total Wurst. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, dass es mir einfach scheißegal ist, in welche Schublade ich will einfach Musik machen. Nenn es, wie du es willst. Das ist mir total Wumpe.
Und du hast einen Song bei dir auf, also du hast ja auch ein Insta-Profil. Ich werde das natürlich auch verlinken unter dem Podcast, Leute. Danke. Folgt ihr bitte alle. Und da gibt's einen Song. Und die Geschichte dazu ist auch schon wieder so heartbreaking. Und zwar dein Opa, der dir sehr, sehr nah am Herzen liegt und der dir auch sehr, sehr viel bedeutet, der ist jetzt leider auch, aber da muss man sagen, ist auch altersbedingt.
Absolut,
ne? Okay.
Absolut.
Also, ne, der erkrankt gerade an Demenz, so wie ich das verstehe.
Genau, richtig. Also das ist so, dass ich mit 15 von zu Hause ausgezogen bin. Und immer
so
der,
früh?
Weil das schwierig war. Mein Papa hat mich alleine großgezogen und der hat wirklich sein Bestes gegeben, aber es knallt halt auch. Und wer Mädels im Alter von 14, 15 kennt, und ich war nicht leicht, der kann das vielleicht nachvollziehen. Das hat einfach auch bei uns zu Hause öfter mal geknallt.
Aber das Landleben würde ja dann auch wieder zum Country-Dasein passen.
Genau, ich bin ja dann groß geworden.
Genau, genau. Das bist ja einfach
genau,
du.
Genau, bin ich einfach du. Ich okay. bin ja mit Pferden groß geworden. Ja. Ich reite auch heute noch. Also das bin halt tatsächlich einfach ich, ohne dass ich mich verstehe, stellen muss, ja. Beim Hip-Hop-Game, da habe ich mich immer wie ein Fremdkörper.
Ja, aber das geht nicht.
Genau, also ich bin mit Martin ja auch immer zu den Battles und ich hatte das Gefühl, ich war so ein Fremdkörper. Also, weißt du, die haben mich auch immer, ich kam dann halt auch ähnlich so und die haben mich alle angeguckt, weil ich halt keine Baggy oder sowas anhatte. Und dann war so, wer ist denn die Alte? Was machen die hier? Und ja, to make a long story short, ich bin dann relativ früh einfach von zu Hause ausgezogen und bin ganz viel auch bei meinen Großeltern gewesen, auch schon als kleines Kind. Da haben wir immer Schlagerparade geguckt. Und meine Großeltern, vor allem meine Oma und mein Opa, die waren auch ein ganz toller Mama-Ersatz, weil ich eine Zeit lang mit meiner Mutter gar keinen Kontakt hatte. Und die sind noch vor Martins Krankheit oder vor Martins Diagnose beide an Demenz erkrankt.
Beide?
Beide zeitgleich.
Nicht dein Ernst?
Und heute sehe ich das natürlich deutlich entspannter und du hast absolut recht, das altersbedingt. Zum damaligen Zeitpunkt war das trotzdem auch nicht so leicht. Und wenn dann deine Großeltern dich nicht mehr so erkennen und das ist auch was, was man erstmal lernen muss. Aber weißt du, ich habe letztens was Schönes gehört und das versuchen wir immer wieder irgendwie auch deutlich zu machen. Jeder Tag, an dem ich nicht irgendeinen Anruf kriege, dass jemand gestorben ist, krank ist oder irgendwas
ist
passiert
ist. Ist schon ein guter Tag.
Ist ein guter Tag. Ist ein guter Tag, wirklich. Und du lachst aber genauso.
Nee,
versuche ich das Leben anzugehen, ehrlich. Und deshalb, ich verbringe immer noch Zeit mit meinen Großeltern. Manchmal erinnern sie sich an mich, manchmal nicht. Manchmal erzähle ich die gleiche Geschichte 12 Mal hintereinander. Das kann auch witzig sein. Meine Oma, die hat letztens angerufen. Sag mal, könnt ihr mir mal mein Auto vorbeibringen? Ich habe heute Abend noch Termine. Geil. Die liegt seit einem Jahr nur im Bett, aber okay. Und da ist dann der Song Opa entstanden. Und auch Opa ist einfach aus dem Herzen geschrieben. Und ich meine, wer schreibt einen Song über Demenz? Das ist ja eigentlich auch irgendwie nicht ein Thema für Charts, ne? Um damit irgendwie Nummer 1-Hit zu landen.
Aber der Song ist
Ich danke dir. Ja, ich sag auch ja, die Songs, die du einfach so schreibst, weil du sie schreiben willst und weil du irgendwas verarbeiten willst, der wird auch kommen.
Hast du ihm den gezeigt?
Mein Opa ja, schon ganz oft und der freut sich jedes Mal wieder aufs Neue. Und jedes Mal das erste Mal. Oh, was ein Song, sagt er aber. Was ein Song, Anne.
Du sagtest gerade, der wird auch kommen. Was heißt das? Verrätst du uns? Was hast du vor? Was ist geplant?
Ja, also jetzt im Dezember habe ich noch ein paar Sessions. Und ich hoffe, wenn alles gut geht. Wir unterhalten uns gerade mit einigen Labels, weil, wie du schon sagst, das Thema Country offensichtlich auch für ein paar Major-Labels gerade sehr, sehr interessant ist oder für die meisten Major-Labels gerade interessant ist. Habe ich das große Glück, dass ich mich da gerade mit einem Mega. Paar unterhalte. Total. Und dann hoffentlich mit einem starken Partner nächstes Jahr an den Start gehe. Aber alles ist noch nicht
spruchreich. Fokus liegt aber auf Musik.
100%.
Musst du auch. Also vorhin hast du ja gesagt, du darfst leben. Als ich meinte, du musst, hast du mich korrigiert und gesagt, nein, ich darf. Und ich sage jetzt aber bewusst, du musst mit der Musik weitermachen.
Hast du recht.
Da ist nicht du darfst, sondern du musst.
Erfüllt mich auch. Ja. Und wie gesagt, das große Glück ist, dass ich in der Praxis diese Unterstützung habe, dass ich mich da zurückziehen kann.
Ja, die geht auch nicht weg. Du verlierst, also ich meine, Zahnarzt sein ist wie Fahrradfahren lernen, denke ich mal.
Ja, aber also ich habe mich immer gefragt, war das der richtige Weg, das zu machen? Hätte ich vielleicht alles auf die Musik setzen sollen? Und aber am Ende des Tages, muss ich sagen, bin ich natürlich schon froh, wenn ich das mit Freunden vergleiche, die an dem gleichen Punkt sind wie ich mit der Musik und die dann Musik machen müssen, damit sie erfolgreich ist. Das ist so schwierig, weil es dir ganz viel künstlerische Kreativität nimmt und diesen Druck, das muss jetzt auf TikTok funktionieren, das muss jetzt da funktionieren, den habe ich überhaupt nicht gerade. Mir ist das alles scheißegal. Wenn ich keinen Bock habe, TikTok zu machen, dann mache ich aber kein TikTok. Will keiner hören, aber es ist einfach so. Ja, wenn ich Lust habe, TikTok zu machen, dann mache ich das. Und ich glaube, das sieht man auch in den Stories. Wie gesagt, ich gehe da
deine
meistens
Storys
ohne
Filter. Sind
aber
unheimlich authentisch. Und
danke
also
dir.
Die sind so echt. Und ich dachte mir echt so, ich habe ja erst die Stories gesehen und dann später mich extrem mit dir beschäftigt, weil ich muss ja auch wissen, so mit wem habe ich es hier zu tun. Und ich dachte mir echt so, ey, wie, 3.3.24, das kann nicht sein. Dann nochmal gegoogelt und woanders nachgelesen. Dann dachte ich so, ey, das war jetzt dieses Jahr und sie ist so. Ich meine, ey, ich glaube, ich habe 30 Jahre gelitten unter meinem Schmerz. So. Also das kann auch anders gehen. Und ich glaube, du hast aber auch das große Glück, dass du weißt, ey, da ist jemand, der guckt von oben runter und der will, dass du erfolgreich bist. Er hat es dir auch gesagt. Er hat dir ja gesagt, so, du musst das verfolgen, du musst. Und das Gute ist halt, das Unternehmerische ist ja schon da.
Die Basis ist einfach da, genau.
Und auch da machst du ja was Gutes, weil du hilfst kleinen Kindern. Und
danke
das ist
dir.
Einfach unfassbar. Was für eine Frau, was für eine Geschichte. Nee, das ist wirklich, ich bin... Das war einer meiner härtesten Podcasts, muss ich sagen. So, ich habe viel geweint. Ich bin sprachlos. Ich weiß nur, du musst deine Ziele weiterverfolgen. Und bleib bitte, bitte so authentisch.
Das danke ist, dir.
Das ist wirklich geil, wenn man dir zuguckt und wenn man dich, wie du auch immer sagst, so hey, ihr lieben Mäuse, ich muss euch mal mitnehmen. So, heute geht's mir gar nicht gut. Ich hatte diese blöde Nasen-OP und seid nicht so blöd, wie ich es war. Und das ist einfach so echt. Und
danke dir.
Weißt du, ich will dich, wenn ich darf, um eine Sache bitten, behalte das unbedingt bei deiner Musik, weil damit kriegst du auch so Grinches wie mich. So, das ist tief im Herzen getroffen. Wie gesagt, du hast mich damit übelst abgeholt.
Danke dir.
Und ich glaube, mit der Musik, mit deinen Texten, mit dem, was du sagst, kannst du vielen Leuten auch eine Hilfestellung sein, weil viele Menschen holen sich ja ihre Therapie aus der Musik. Und das, wie gesagt, für mich ist dieses T-Shirt und auch ganz viele andere Kleidungsstücke, die ich noch besitze, leben jetzt anders weiter. Wirklich, seitdem ich diesen Song gehört habe. Sie leben anders weiter. Von mir ein aufrichtiges Dankeschön.
Danke dir.
So, meine Liebe, ich glaube, wir dürfen langsam zu meiner letzten Frage kommen.
Ich bin ja auch nur am Heulen, ne? Also jetzt, ich bin nicht mehr verschnupft wegen der Nase, sondern nur noch, weil ich hier die ganze Zeit am Rundflämmen bin.
Ich hoffe trotzdem, dass du dich wohlfühlst.
Total, total. Ich habe noch nie über Sex so offen in einem Podcast gesprochen.
Du hast gar nicht über Sex gesprochen.
Ja.
Nee.
Naja.
Also entschuldige mal bitte, in deinem Alter darf man davon ausgehen, dass du sexuelle Erfahrungen gesammelt hast. So alles andere wäre jetzt echt schon, okay, ich würde mir Sorgen machen, was soll ich dir erzählen? Nee, ich habe noch eine Frage, bevor die letzte Frage kommt. Bei dir wüsste ich das gerne. Wenn du eine Superkraft hättest, was wäre das? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde Menschen gerne den Schmerz nehmen. Das wäre meine Superkraft. Ich würde die gerne einmal auf die Schulter klopfen und sagen, und weg mit dem Schmerz. Ich glaube, dass dadurch sich viele Probleme auf der Welt lösen würden. Kriege, Konflikte. Ich glaube, dass ganz viel damit zu tun hat, dass Menschen tief im Innern verletzt sind und das immer noch mittragen. Und manche macht Schmerz besser und manche macht er bitter. Und wenn du den Schmerz den Menschen nehmen kannst, glaube ich.
Jetzt hast du mich schon wieder. Das ist die selbstloseste Superkraftvorstellung, die mir bis jetzt jemand gesagt hat. Also das ist echt heftig. Was für ein Mensch einfach. Heidi, an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an dich.
Shoutout an Heidi.
Okay, kommen wir zur letzten Frage.
Die maximale Blamage.
Die maximale Blamage. Was war das Peinlichste, was
dir... Ja, gar nicht so lang her.
Echt?
Ja, also ich muss dazu sagen, es hat keinen Krankheitswert, aber ich habe eine wahnsinnig kleine Blase. Ich kann also nicht lange, wenn ich weiß, ich muss auf Toilette, da habe ich noch ungefähr 10 Minuten, vielleicht 15 und dann ist auch wirklich Feierabend.
Okay, wenigstens einmal lachen, danke. Danke.
So, ich bin auf dem Weg von Berlin nach München, hatte dann einen Vortrag und dann Auftritt, ich weiß gar nicht mehr. Und ich weiß noch, ich hatte noch eine Stunde zu fahren und merkte so, du musst jetzt langsam mal. Und dann dachte ich, man fing jetzt nach Stunde jetzt nochmal anhalten. Nee, komm, ist nachts, fahr durch. Ich komme also in München an beim Hotel und merke schon, okay, du hast jetzt maximal noch 10 Sekunden. Stehe vor dem Hotel und dann musste ich da so einen Code eingeben, dass ich reinkomme. Und ich merke, okay, ich halte es nicht mehr aus. Stell mich um die Ecke so in den Busch. Es war ja nachts um 1 und es war gerade Wiesenzeit. Und hock mich hin und push und mein Hund rennt da rum und ich schreie noch, Olaf, Olaf. Ja, und dann kam so eine riesen besoffene Truppe von Leuten von der Wiesn.
Oh nee.
Und kam dann an mir vorbei, hat es natürlich auch alles schön begutachtet, was ich da gemacht habe. Und das war, glaube ich, die größte, also zumindest jetzt dieses Jahr war es.
Aber du kennst die Leute nicht, du wirst sie nie wiedersehen, alles gut. Nee,
aber direkt danach würde ich sagen, mein letzter Auftritt bei DSDS, der kommt direkt danach.
Ja?
Ja, oh mein Gott.
Kann man den noch sehen?
Ich hoffe nicht. Aber ich glaube leider ja. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich da DSDS mal ein Angebot machen, dass wir die offline nehmen.
Ach, so ein Quatsch. Ich gucke mir das gleich mal an, ob das wirklich so schlimm ist.
Lachen.
Okay, alle Leute da draußen. Olaf, hast du wiedergefunden?
Olaf habe ich wiedergefunden. Meine Würde bis heute noch nicht. Spaß.
Wie alt ist Olaf?
6.
Okay, das heißt, du hast wenigstens noch...
Den habe ich.
Anne, von ganzem Herzen vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Podcast.
Ich danke dir.
Danke für deine Ehrlichkeit, danke für deine Zeit, die du mir geschenkt hast und meinen Zuhörern. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf diese wirklich extrem emotionale Reise. Ich kann nur Danke sagen und dass ich dir von ganzem Herzen, ich wünsche dir so viel Liebe, ich wünsche dir so viel Erfolg. Ich wünsche dir, dass du all deine Ziele erfolgreich erfüllst. Du siehst, mir fällt das Reden schwer, das ist auch noch nie der Fall gewesen. Und lass uns unbedingt wissen, wann es soweit ist, wann die Platte raus ist oder wann wir Spotify tot streamen können. Und lass von dir hören. Bleib
danke,
bitte
danke.
Am Start.
Vielen lieben Dank, auch dass ich hier sein durfte. Ich habe mich unglaublich wohl bei dir gefühlt und du bist eine ganz tolle. Und danke, 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 dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte.
Danke dir. So Leute. Es ist das erste Mal, aber heute geht's nicht anders. Ich sage, fertig. Nein. Fertig!